Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss, in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern, okay, ihr habt es schon gesehen. Aber was hättet ihr erwartet? Nicht fleischlich, sondern geistlich. Genau. Und ich denke, der Heilige Geist hat es uns deutlicher gemacht, dass die geistliche Waffenrüstung göttlich und mächtig ist, indem er nicht geistlich sagte. Die Waffen unserer Kampfrüstung sind nicht fleischlich, sondern, und gleich wenn wir denken, er sagt geistlich, sagt er, in der Elberfelder Übersetzung heißt es göttlich mächtig, aber hier mächtig durch Gott. Und dann sagt er wozu? Zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, ist die in Römer, wo es heißt, weder Höhes noch Tiefes, kann uns trennen von dem, okay, hier dasselbe Wort. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind und so weiter. Gut. Nun möchte ich mit euch, dass wir uns Gedanken machen zu den göttlichen, mächtigen, geistlichen Waffen. Aber auch zu den unwirksamen, ungöttlichen, also sagen wir menschlichen, fleischlichen und nicht effektiven, habe ich das schon gesagt, Waffen. Paulus hat so seine Schwierigkeiten mit der Gemeinde in Korinth. Nicht mit allen Menschen, aber es gibt da Menschen, die wollen ja, so ähnlich wie ist es Diotrephes in 3. Johannes, sie wollen ja den Vorrang haben. Sie wollen die Großen sein. Und um das zu sein, weil sie nicht unbedingt so geistlich, so mächtig waren wie Paulus, mussten sie ihn irgendwie in Frage stellen. Und sie haben versucht, seine Autorität zu unterminieren. Und er ermahnt und er fleht oder bittet. Er sagt, ich bin abwesend. Und ihr sagt, also manche, etliche unter euch sagen, dass ich stark auftrete durch meine Briefe. Meine Briefe sind wirklich sehr mächtig oder, wie heißt es hier, mutig ist ein Wort. Und Moment kurz, wenn ihr das Wort seht, könnt ihr das mir zufügen, zuflüstern. Seht ihr das? Jetzt tue ich wieder meine Brille ansetzen. Denn etliche unter euch sagen, dass seine Briefe, was? Schwierig? Schwer, ah ja, genau. Aber wenn er unter uns ist, dann ist seine Anwesenheit schwach. In der Person ist er unauffällig, und ja, er fällt nicht auf durch seine Redekunst. Okay, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, dass ich gerade diesen Patzer hatte. Aber sie hätten über Paulus gesagt, er ist nicht der beste Redner. Und seine Briefe versuchen das wieder wettzumachen, was er in der Person nicht erreicht. Also sie waren wirklich sehr fies und sehr kritisch ihm gegenüber. Und er fleht, er sagt, Bruder, Schwester. Ich möchte nicht, wenn ich ankomme, auftreten müssen mit Mut, so wie ich es in den Briefen bin. Bitte, zwing mich nicht dazu. Ich möchte mich darauf freuen, unter euch zu sein, nicht Grauen davor zu haben und denken, oh nein, also bald muss ich diese Leute konfrontieren. Und sie warfen ihm auch vor, dass er kämpfen würde nach der Art der Welt, nach fleischlicher Art. Und vielleicht können wir miteinander darüber sprechen, was fällt euch ein in Bezug auf die fleischliche Art zu kämpfen? Gut, dass ich die Frage gestellt habe. Ihr könnt, wenn euch Dinge einfallen, sie auch erwähnen. Aber an manchen Stellen redet Paulus von der menschlichen Philosophie, dass seine Predigt Christus sei, nicht die Weisheit dieser Welt, nicht die Weisheit der Gelehrten. Er sagte, in Christus sind nicht viele Gelehrten, nicht, und er hat eine Liste gemacht von den Menschen, wovon es nicht viele gibt im Leib Christi. Eine andere Waffe des Fleisches, würde ich sagen, ist der Zorn. Und das liegt einem Prediger nahe. Er steht da und redet. Und wenn er nicht aufpasst, könnte er dann zu den Menschen in der Hörerschaft so sprechen, wie er sich vielleicht zu Hause erlaubt, mit den Menschen zu Hause umzugehen. Hoffentlich nicht. Denn der Zorn des Mannes, ja, Jakobus 1,20, interessant, das heißt Mannes, nicht Menschens, der Zorn des Mannes, nicht der Frau, aber des Mannes, erreicht nicht die Gerechtigkeit Gottes. Aber manchmal fühlen sich die Prediger mächtig, aber nicht mit der Vollmacht des Herrn. Und wir tendieren dazu, Gottes gerechte Ziele durch ungerechte Methoden erreichen zu wollen. Als könnte das funktionieren. Brüder und Schwestern, in der Familie funktioniert das auch nicht. Wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder gerechte Früchte hervorbringen, wenn wir versuchen, diese Früchte durch fleischliche Methoden zu erzwingen. Das geht einfach nicht. Auf Englisch gibt es ein Phrase, also eine Phrase. Manche Dinge sind eher caught als taught. Gefangen, also abgeguckt quasi, als beigebracht. Und wenn wir den Charakter Christi vorleben, dann werden unsere Familienmitglieder diese durch Abgucken verinnerlichen und sich aneignen. Das andere geht ja aber auch. In den Sprüchen heißt es, seid nicht viel mit einem zornigen Mann, damit du nicht seine Wege lernst und ihm gleich tust oder wirst. Psalm 37 sagt uns, dass wir, wenn die Welt scheinbar erfolgreich ist in ihrem Bemühen gegen Gott, sollten wir aber nicht erzürnen. Ich schlage Psalm 37 auf. Ich glaube, ich hatte das auch an einem Sonntag vor wenigen Wochen gelesen. Aber erzürne dich nicht über die Bösen, nicht in der Gesellschaft, nicht in der Politik, nicht in der Schule, nicht zu Hause, nicht bei der Arbeit. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Bitte behaltet im Sinn, sie sind nur zeitbegrenzt. Sie werden nicht immer blühen und gedeihen und sich durchsetzen, über die Mauer ranken und so weiter. Nein, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Das ist unsere Erwiderung auf das Böse in der Welt. Vertraue auf den Herrn, er wird es in seiner Zeit recht machen. Tue Gutes, lass nicht die anderen eine Ausrede sein, damit wir uns daneben benehmen. Denkt an die Worte des Herrn Jesus, der sagte, segnet die euch fluchen. Das heißt, tut Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Also, und habe deine Lust am Herrn. Aber dann später heißt es, dass wir uns nicht aufregen sollten. Steh ab von Zorn, Vers 8. Erzürne dich nicht, Vers 7, okay? Halte still dem Herrn. Nicht im Gebet aufgebracht sein. Im Neuen Testament steht, betet ohne Zorn und zweifelhafte Überlegungen oder so. Aber ohne Zorn. Habt ihr euch nicht aufgeregt im Gebet? Ja, und wir wie die Donnersöhne würden gerne das Feuer vom Himmel herunterrufen. Aber hier steht, halte still dem Herrn, warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. Also zum alten Thema zurück. Sie sind wie Gras. Sie werden verdorren. Zorn. Okay, menschliche menschliche Weisheit, Philosophie, Klugheit, raffinierte rhetorischen Künste, Kunstgriffe, Zorn, dann natürlich ein falsches Evangelium, das gehört zu dem anderen auch. Auch der menschliche Wille. Wir denken manchmal, dass wir durch Willenskraft den Willen Gottes irgendwie durchsetzen können. In Johannes 1, etwa um Vers 14, heißt es, dass ein Mensch aus Gott geboren ist, nicht aus dem Willen eines Mannes. Und eine Übersetzung, es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, ich predige in letzter Zeit an verschiedenen Stellen und auf der Freizeit mehrmals hintereinander, Woche um Woche manchmal dieselben Botschaften. Also wenn ich etwas gesagt habe, das ihr jüngst gehört habt, auch von dieser Kanzel, bitte ich dafür um Entschuldigung. Aber Vers 13 ist das, also die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Eine Waffe des Fleisches ist einfach Entschlossenheit, Willenskraft. Das war Johannes 1, 13. Ich will nicht sagen, dass Entschlossenheit verkehrt ist oder dass der Wille eines Mannes, wenn es im Einklang steht mit Gottes Willen, verkehrt wäre. Aber wir sollten nicht meinen, wenn ihr das euch vorstellen könnt, wenn ihr fest genug daran glaubt, wird es geschehen. Das ist New Age. Und man projiziert etwas. Man stellt es sich vor und glaubt fest daran und glaubt, es wird geschehen. Aber das ist eine fleischliche Waffe. Nun möchte ich euch ermutigen, 2. Korinther 6 aufzuschlagen. Als ich darüber nachgedacht habe, über diese geistlichen, göttlichen, mächtigen, effektiven Waffen, dachte ich an die Waffenrüstung für das Rechte und das Linke oder die Rechte und die Linke. Und ich lese euch die Verse 6 und 7 vor. Paulus will beschreiben, wie er lebt. Und er sagt, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken. Wir haben Waffen in beiden Händen. Und in Epheser, glaube ich, heißt es, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Das findet man in Epheser 6. Aber nehmen wir uns kurz Zeit, um ein bisschen darüber nachzudenken, was in diesen Versen 6 und 7 steht. Wahrheit. Also fangen wir mit Keuschheit an. Leider, hört man oft von, was kann man sagen, von Geistlichen, sagt man auf Deutsch, damit meint man Diener der Kirche, Diener des Herrn angeblich, dass aber ihr Leben nicht konsequent rein ist. Ich habe soeben das Buch gehört, oft sage ich gelesen, aber ihr wisst, wenn ich unterwegs bin, alleine im Auto, höre ich dann Bücher. Ihr wisst ja schon, zu 1,7 Geschwindigkeit, mehr schaffe ich nicht, aber zu hören ja, zu verstehen nicht. Aber MacArthurs Buch Fremdes Feuer war erschreckend in der Beschreibung der Fehltritte von manchen Dienern des Herrn, angeblich. Leider muss man aber sagen, sie sind nicht alle in der charismatischen Bewegung. Wie lange bin ich schon im Dienst? 30 Jahre, mehr als 30 Jahre. Und ich wünschte mir sehr, dass es immer die anderen sein würde, die moralische Fehltritte gemacht hatten. Fehltritt, das hört sich fast aus Versehen an. Leider sind manche wirklich sehr festgefahren. Krischer hat mir jüngst auch eine Geschichte erzählt von einer Missionsgesellschaft, wo schreckliche Dinge passiert waren. Aber dann haben wir uns gegenseitig daran erinnert, dass in unserer eigenen Missionsgesellschaft es auch nicht immer nur glimpflich oder unversehrt abgegangen ist. Also wenn man 120 Missionare hat oder Missionarspaare hat, leider werden Dinge passieren. Moralische, unkeusche Dinge. Und hier heißt es in Keuschheit. Habe ich das dann im Zusammenhang gelesen? Ach so, das wird zusammengefasst am Ende von Vers 7. Durch die Waffen der Gerechtigkeit. Waffen. Unsere Waffen. Geistliche, gerechte Waffen. Aber möge Gott uns helfen, die Sünde in der Knospe schon abzuknipsen. Und ja, also Keuschheit. Dann in Erkenntnis, ein Themavers ist 2. Petrus 3, 18 auf unsere Freizeit, dass wir in der Erkenntnis, in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen wollen. Erkenntnis. Nicht nur Wissen, mehr und mehr Wissen. Wir haben schönes Feedback bekommen von den Mentoren und Mentorinnen. Seit Jahren schreibe ich das Heft für die Freizeiten und habe immer sehr viel Wissen vermitteln wollen. Natürlich wollte ich, dass die Freizeitler in ihrer Beziehung zu dem Herrn auch wachsen, aber wir hatten immer und immer wieder gehört, dass es vielleicht eine Überforderung war von dem Stoff, von dem Inhalt. Und wir haben uns bemüht. Wir haben wirklich monatelang daran gearbeitet und die Freizeit rückte immer näher, immer näher. Und wir wussten, wir haben ein Deadline, wir haben einen Termin, wir müssen dieses Heft bald drucken. Und Anna-Sophie hat mit uns gesprochen und sagte uns drei Dinge, die ihr auch von jemandem in Tübingen gesagt wurde. Sie weiß nicht einmal mehr, wer das war. Und drei Dinge, wonach sie sucht, wenn sie ihre stille Zeit hat. Was sagt diese Stelle über Gott bzw. über Jesus aus? Was gibt es zu meiden und was gibt es zu tun? Das ist ziemlich einfach. Und für die Mentoren und Mentorinnen habe ich dann diesen normal langen Bogen gegeben mit Fragen, falls jemand eine schwierige Frage stellen sollte, dass sie sich das schon durch den Kopf gehen lassen und wissen zu antworten, sich Gedanken dazu machen. Aber sie sagten, nicht alle haben es gesagt, aber die sich dazu geäußert haben, waren positiv. Wir konnten schnell zur Pointe, also zu Gott hin. Wie ist Gott? Wie ist Jesus? Und dann, was gibt es zu tun und was gibt es zu meiden? Und vielleicht denkt ihr, ja, zu meiden ist das, also zu tun ist, dass wir das andere meiden. Aber sie sind nicht immer identisch miteinander. Erkenntnis. Erkennst du deinen Gott? Gott möchte, das ist eine Waffe, wenn du deinen Gott kennst. Paulus sagte, wir predigen uns selbst nicht. Und doch will ich mit euch etwas mitteilen, das eine effektive Waffe war. Ihr kennt diese Geschichte. Meine Familie wohnte damals in der Goethestraße. Da traf sich die Gemeinde am Anfang in unserem Wohnzimmer. Dann, als es zu groß wurde, zogen wir dann in eine andere Wohnung und dann die dritte Stelle war hier. Und es kamen zwei, das waren Amerikaner. Beide hießen, wenn sie noch leben, Zachary. Und sie waren Missionare hinausgesandt von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Mormonen, sagen wir. Und ich war zu der Erkenntnis gekommen, dass, wenn es heißt, lass sie nicht in euer Haus, dass das nicht meint, du darfst ihnen nicht das Evangelium in deiner Wohnung mitteilen, sondern du sollst ihnen nicht Gastgeber sein, damit sie ihre falsche Lehre in der Stadt verbreiten können. Also habe ich ihnen gesagt, können wir uns nächste Woche treffen? Ich höre mir eure erste Lektion an und wenn ihr mir dann auch ein paar Minuten zuhören würdet, wäre ich dankbar. Und abgemacht, sie kamen zurück, haben mir dann ihre erste Lektion mitgeteilt und dann habe ich einfach zu ihnen gesprochen, habe gesagt, Jungs, wisst ihr was, ich bin nicht vollkommen, aber ich liebe den Herrn und ich wandle mit dem Herrn und er spricht zu mir durch sein Wort und ich spreche zu ihm im Gebet und wir haben wunderbare Gemeinschaft. Meine Beziehung zu Gott, das hört sich vielleicht angemessen an, ich meine nicht angemessen, sondern überheblich oder was sagt man, vermessen an zu sagen, meine Beziehung zu dem Herrn ist größtenteils in Ordnung und ich gehe gerne, ich wandle mit dem Herrn. Und ich möchte so sehr, dass ihr es auch tut. Und dann Jahre später, 25 Jahre später, bekam ich dann eine E-Mail, bist du, also war auf Englisch, bist du der Brad, der damals in der Goethestraße wohnte? Ja, ich möchte dir nur mitteilen, dass mein Weg zu Gott, zu Jesus Christus, mein Weg zu Jesus Christus an dem Abend in deiner Wohnung anfing. Ja, preis den Herrn. Er war mittlerweile errettet, seine Familie war es noch nicht, mittlerweile sind sie es, alle auch auf den Namen Jesu getauft, aber biblisch. Erkenntnis. Das ist eine Waffe. Wenn wir Gott wirklich erkennen, kann das eine effektive Waffe sein, die Gott gebraucht. In Langmut. Ich denke, das hat auch nicht mit Umständen so sehr zu tun, sondern mit Menschen. Menschen was sagt das? Nicht treiben uns auf die Palme, bringen uns auf die Palme. Und manchmal ganz, ganz schnell. Und wir sind oft versucht, nicht geduldig zu sein, nicht langmütig zu sein. Aber wenn wir Langmut haben in unserem Dienst, in unserer Art, kann Gott das gebrauchen als Waffe, eine effektive Waffe. Denn sie erwarten, sie rechnen damit, dass wir Feuer mit Feuer bekämpfen, dass wir schnell ausrasten. Wenn wir es aber nicht tun, kann das überzeugend wirken, kann der Herr das gebrauchen. Das ist eine Waffe der Gerechtigkeit. Das andere wäre eine Waffe der Ungerechtigkeit oder eine ungerechte Waffe. Freundlichkeit in Freundlichkeit. Bestimmt hat das tiefere Bedeutungen und ich habe es nicht nachgeschlagen. Aber sind wir freundlich? Die Welt ist in der Regel nicht sehr freundlich. Es gibt Ausnahmen, aber und wenn du freundlich bist, fällst du auf. Lass den Herrn deine freundliche Art gebrauchen als Waffe, um geistliche Kriegsführung, Kampfführung durchzuführen. Im Heiligen Geist. Epheser 5 sagt uns, dass wir voll Geistes sein sollen. Ständig. Immer wieder. In der Parallelstelle in Kolosser 3 ist die Rede davon, dass das Wort Gottes in uns reichlich wohnt. Sind wir ständig, immer im Wort? Denken wir darüber nach Tag und Nacht? Sinnen wir darüber nach Tag und Nacht? Wenn wir in der Nacht wach werden, denken wir über Gottes Wort nach. Geisteserfüllt, also Menschen, die voll Heiligen Geistes sind, haben die Fülle als ein Teil ihrer geistlichen Waffenrüstung. In ungeheuchelte Liebe. Und Liebe ist nicht immer Gefühle. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, sich zu verhalten, also in der Tat, anderen das zu tun, was für ihn das Beste ist. Nicht immer das Angenehme. Wir sollten die Wahrheit in Liebe sprechen. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, heißt es in den Sprüchen. Du kannst, wenn du liebst, einen anderen schlagen, mit deinen Worten. Und sie sind lieb gemeint und sie sind wirksam. Ich vergesse, ob es David war, der sagte, lass der Gerechte mich schlagen oder so, es wird eine Freundlichkeit sein, so in etwa. Er sagte, ich möchte geschlagen werden von meinen Freunden. Nun, nicht geschlagen, so dass man stirbt, nicht totgeschlagen, aber die Schmerzen, die man einstecken muss von Freunden, sind wohltuend. Seid bitte vorsichtig mit dieser Wahrheit. Denkt nicht, okay, ich bin der Verordnete vom Herrn, alle zu schlagen mit meinen Worten. Aber andererseits, sei bereit, deinen Freund zu schmerzen. Liebevoll, Wahrheit, der Wahrheit gemäß, damit er sich besinnt und ja, das ändert, was er falsch tut. So meine ich das, so denke ich, meint es auch der Herr. Ungeheuchelte Liebe. Die Küsse der Feinde sind heuchlerisch, trügerisch sind die Küsse des Feindes. Okay. Es gibt Menschen, die sich übersäen mit Küssen. Bleibt mir fern. Okay. Denn sie meinen es nicht ernst. Das sind heuchlerisch. Sie übersäen dich mit Küssen und wollen dich davon überzeugen, wie sehr sie dich lieben, reden ganz, ganz freundlich, schmeicheln dich und so weiter. Ihr wisst, wie das ist. Und ihr sagt, jetzt reicht's. Okay, genug davon. Also manchmal können solche Küsse, wie sie beschrieben werden, uns zu viel sein. Aber die Schläge dessen, der wirklich liebt, übrigens, tja, ihr könnt ja in dem Alten Testament und im Hebräerbrief lesen, der seinen Sohn nicht züchtigt, hasst ihn. Wer ihn aber liebt, also ihr könnt ein bisschen nachlesen, was da steht. Gott schlägt uns auch. Und wenn er das nicht tut, dann sind wir nicht echte Kinder. Seid nicht überrascht, wenn die Welt einer anderen Meinung ist diesbezüglich. Die denken auch anders als Gott in allen Hinsichten. Also, Keuschheit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit, Heiligen Geist, ungeheuchelte Liebe im Wort der Wahrheit, das darf nicht fehlen. Und nehmt das Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Epheser 6, Vers 17. In der Pilgerreise von John Bunyan geschrieben, hatte Pilger, also Christ, es mit Löwen zu tun. Er merkte im Nachhinein, dass die angetaut waren, sie waren angekettet, sie konnten ihn nicht erreichen. Aber irgendwie in seiner Reise setzt er sich und stellt fest, dass er seine Schwert nicht in der Hand hat. Er hat keine Waffe. Und er musste zurückgehen und es gab eine Zeit in seinem Leben, wo er das Wort Gottes aus seiner Hand quasi entgleiten ließ. Und ich denke, manchmal, wenn unser Leben zu sanft und man würde fast sagen, bequem oder ungefährlich zu sein scheint, vergessen wir, wie sehr wir das Wort Gottes brauchen. Und dann kommen wir in die Not und haben's nicht. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, nicht unserer Kraft, nicht in der Kraft anderer Menschen, sondern in der Kraft Gottes. Die Waffen unserer Kampfführung, 2. Korinther 10, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen. Darüber könnte man dann auch länger reden. Aber Festungen sind gebaut, um stark zu sein, um solche Angriffe zu widerstehen. Und es gibt auch Gedankenfestungen. Sie haben sich über viele Jahre errichten lassen. Ich hörte, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es eine Festung ist, aber der Kölner Dom hat 600 oder 700 Jahre gedauert, vom Anfang bis er eingeweiht wurde, bis sie eingeweiht, ja, der Dom. Der wurde gebaut, langsam und stark, um lange zu stehen. Und leider sind manche Gedankengebäude über längere Zeit gebaut worden. Und sie stehen ziemlich fest. Aber Gott gibt uns die Waffen in die Hand, womit man selbst diese Festungen in den Köpfen und Herzen der Menschen, auch unseren Herzen, niederzureißen. Und fangen wir mit den richtigen Waffen an und dann werden die Resultate auf jeden Fall die richtigen Resultate auch sein.